Falsche Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke. Mit Max und Hans.
Herzlich willkommen bei Falsche Zeit, falscher Ort, dem Podcast über Katastrophen und Unglücke mit
Max
und mit mir, Hans. Wir reden heute wieder über einen Fall, wo es um Züge geht. Und zwar hatten wir letztes Mal eigentlich auch schon gemacht. Und zwar haben wir da über die Schwebebahn in meiner Heimat, NRW, gesprochen. Diesmal reden wir über ein Unglück in deiner Wahlheimat Österreich, Max.
Genau, es ist wieder mal ein Fall aus Österreich. Wir haben ja schon ein paar Fälle dazu gemacht, zum Beispiel das Unglück von Kaprun, die Gletscherbahn, wie eben vor kurzem das Lawinenunglück in Galtür, aber auch das Unglück auf der Bergisel-Schanze in Innsbruck, das Grubenunglück in Lassing. Also wir sind schon sehr österreichlastig. Man merkt, dass das meine Wahlheimat ist. Ich lebe aber auch wirklich wahnsinnig gerne hier, muss man auch sagen. Und in der Folge heute kann man beides verbinden, nämlich zum einen Österreich und meine zweite große Leidenschaft, Eisenbahn.
Und Max, darf ich da eine vielleicht, um unsere deutschen oder in Deutschland lebenden Zuhörer etwas neidisch zu machen?
Bitte.
Du bist ja, oder du stehst ja kurz vor einem Umzug gerade, ne?
Ja, richtig.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat das so etwa unter einer Woche gedauert, eine neue Wohnung, eine schöne neue Wohnung zu einem bezahlbaren Preis zu finden.
Ja.
Was natürlich, wenn man hier so deutsche Großstädte gewöhnt ist, eine absurde Vorstellung ist.
Genau, liebe Grüße an alle, die gerade zur Massenbesichtigung ist, auf dem Weg sind zur Massenbesichtigung in Friedrichshain und unseren Podcast gerade über Kopfhörer hören. Liebe Grüße auch an alle, die in Eimsbüttel eine Wohnung suchen und in München Schwabing. Es tut mir leid zu sagen, es hat tatsächlich eine Woche gedauert von der Besichtigung bis zur Schlüsselübergabe.
Wahnsinn.
Herzlich willkommen in Wien, aber ich darf es nicht zu laut sagen, weil wenn jetzt alle nach Wien kommen, dann ändert sich der Mietmarkt auch schneller, als mir lieb ist. Und dann haben wir Zustände wie in Stuttgart oder Frankfurt. Genau. Liebe Grüße, die gerade in Sachsenhausen in Wohnungssuchen in Frankfurt, die gerade auf dem Weg sind, die gerade die Treppe hochsteigen in so einen 30 Quadratmeter unsanierten Altbau für 1400 warm. Und das ist noch gut.
Ja, die ersten Leute kommen einem auf der Treppe schon wieder entgegen, ne? Das oh. Ja, da bist du echt richtige Zeit, richtiger Ort dort in Wien.
Absolut, also man muss wirklich sagen, es läuft vieles wirklich sehr gut, was so Wohnungspolitik in Österreich angeht. Also es gibt einfach auch vielen quasi städtischen Wohnungsbau. Die Stadt hat viele Wohnungen, die auch nicht irgendwie veräußert wurden, sondern eben noch der Stadt gehören. Und auch private Vermieter dürfen, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht unbegrenzt Mieten erhöhen. Also es gibt da schon rechtlich einen ganz guten Rahmen. Ist aber auch nicht in ganz Österreich so. Also man muss sagen, dass zum Beispiel Österreich in Salzburg oder Innsbruck, das sind beides wahnsinnig teure Städte, wo auch die Mietpreise durch die Decke gehen. Gerade auch Innsbruck, Tirol generell ist wahnsinnig teuer, was so Mieten oder auch Eigentum angeht. Also es ist nicht überall gut, aber in Wien ist es noch gut. Außer die ganzen Deutschen folgen mir jetzt nach und kommen auch hierher. Dann wird es natürlich irgendwann wahrscheinlich ähnliche Zustände.
Ich war ja schon, ist schon eine Verlockung oder ich weiß ja auch noch, da einfach wenn man mal bei, ist ja auch dann glaube ich ImmoScout in Wien, ne, wenn man da einfach mal so reinschaut, das ist, da wird einem
bisschen
ganz anders, wenn man hier so den hiesigen Wohnungsmarkt gewöhnt ist. Vielleicht auch mal nochmal so ein Thema für unseren Zweit-Podcast.
Das muss man Wohnungspolitik anschauen.
Genau. Und aber dieses Mal, wir reden ja hier nicht. Ist ja nicht unser Fokusthema hier, Wohnungsmärkte. Der Fall, über den wir heute reden, der ist ja inspiriert von einem der letzten Fälle, die wir gemacht haben, richtig?
Genau, und zwar über das Lawinenunglück in Galtür. Da haben wir dann so gegen Ende über eine Bahnstrecke gesprochen, die Arlbergstrecke, die eben durch dieses sehr lawinengefährdete Gebiet verläuft. Und dort haben wir uns angeschaut, wie sicher ist diese Arlbergstrecke eigentlich, eben gerade aufgrund der Geografie dort. Und das hat mich inspiriert, mir diese Strecke nochmal genauer anzuschauen und mal anzuschauen, ob es da Unfälle gab, Unglücke gab. Spoiler, ja, sonst würden wir diese Folge jetzt nicht machen. Und ich finde diese Strecke wahnsinnig spannend, denn sie ist zum einen landschaftlich toll, hat aber auch eine wichtige Bedeutung in Österreich, sprechen wir auch darüber. Und die Strecke gilt auch einfach als anspruchsvoll. Und es gab dort nicht nur einen Unfall, sondern mehrere. Und über einen sprechen wir hier und heute mal ausführlicher.
Da werden wir bestimmt auch gleich nochmal drüber sprechen, aber so eine Frage von jemandem, der sich jetzt nicht vielleicht so gut mit Zügen auskennt. Was würdest du sagen, ist eine anspruchsvolle Bahnstrecke?
Ja, ist für mich so die erste Kategorie, wenn Steigungen überwunden werden müssen, einfach weil es schon vom Bau her schwerer war und weil es dann, und das ist am Arlberg eben so, Steilstrecken gibt. Das heißt, das sind Strecken, die ein besonders hohes Gefälle oder Steigung, je nachdem, welche Richtung du fährst, aufweisen. Und das ist natürlich auch für Züge anspruchsvoll, gerade auch für Güterzüge, die oft schwer sind, die sehr lang sind. Und ich sag mal, so ein Güterzug, der dann bei irgendwie einer Steigung oder Gefälle von 30 Promille nach unten oder bergauf fährt, bei Regen, bei Schnee, wenn die Schienen nass sind, im Herbst, wenn Laub auf den Schienen liegt, das ist schon anspruchsvoll. Und das ist so das eine, auch so Brücken, Tunnel, wenn es eng ist, all das finde ich, ja, finde ich, macht eine Bahnstrecke dann anspruchsvoll. Ist eben was anderes, als wenn man jetzt durchs platte Land fährt irgendwie, wo nichts groß ist.
Ja, spannend. Dann lass uns doch mal, ja, dann nimm uns doch mal mit zur Arlbergstrecke, etwa 30 Jahre zurück in die Vergangenheit.
Der Intercity 566 verlässt pünktlich den Wiener Westbahnhof. Seine Reise führt ihn an diesem 11. August 1995 einmal quer durch Österreich. Über Linz und Salzburg geht es nach Innsbruck und von dort aus dann weiter nach Bludenz und Vorarlberg. Auf dieser Fahrt muss der Intercity 566 auch den Arlbergpass überqueren, die wichtigste Ost-West-Verbindung des Landes. Die Strecke führt weit nach oben durch die österreichischen Alpen. Viele Tunnel und Brücken sind entlang der größtenteils eingleisigen Strecke zu passieren. Der 11. August war in der Region ein regnerischer Tag. Heftige Gewitter und Niederschläge gingen über Stunden nieder. Der Arlbergpass gilt landschaftlich zwar als malerisch schön, doch er hat auch seine Tücken. Seit jeher ist der Arlberg bekannt für seine Wetterumschwünge, für massive Schneefälle im Winter und ebenso für heftige Regenfälle im Sommer. Und so fährt der Intercity 566 an diesem Tag geradewegs auf eine Katastrophe zu. Durch die anhaltenden Regenfälle ist der Boden aufgeweicht und von den Gipfeln her bildet sich nun eine gewaltige Mure, eine Schlammlawine. Diese donnert jetzt auf die Bahnstrecke zu, sie reißt Schlamm, Geröll und Schutt mit nach unten und entwickelt so viel Energie, dass sie eine ganze Eisenbahnbrücke mitreißt. Der Zug fährt jetzt durch die kurvenreiche und eingleisige Strecke durch den Wald direkt auf diese Stelle zu. Dort, wo früher die Schienen über die Brücke verliefen, klafft jetzt eine riesige Lücke. Erst kurz vorher kann der Lokführer die Gefahr erkennen und bremsen, doch es ist zu spät. Der Zug entgleist, rutscht den Bahndamm hinab in dichte Wälder, bleibt teilweise seitlich liegen. 4 Menschen kommen dabei ums Leben. Es ist eines der schwersten Eisenbahnunglücke, das sich auf der Arlbergstrecke ereignet hat.
Das ist echt ein spannender Fall, ein sehr tragischer Fall. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge, über die wir hier reden können. Bevor wir da jetzt nochmal tiefer einsteigen, wir hatten ja gerade schon kurz darüber geredet, dass das eine sehr herausfordernde Strecke ist und auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit den Begebenheiten dort in Österreich nicht so vertraut sind. Lass uns nochmal über diese Strecke reden. Das ist ja eine der wichtigsten, aber auch eine der schwierigsten Eisenbahnstrecken in Österreich. Warum ist das so?
Ja, also wichtig ist sie vor allem, weil sie so die einzige Ost-West-Verbindung in Österreich ist. Sie verbindet Tirol mit Vorarlberg. Und wenn man das Ganze sich jetzt eben weiter anschaut, dann ist es vor allem die Verbindung zwischen Österreich und der Schweiz. Denn man müsste sonst über Deutschland fahren oder über Italien. Und das ist eben diese innerösterreichische Verbindung Österreich mit der Schweiz und ist deshalb auch extrem wichtig für den Güterverkehr. Und diese Strecke ist schwierig, weil sie zum einen besonders steil ist. Es ist teilweise eine Steilstrecke. Sie überwindet gut 750 Höhenmeter. Vielleicht ist das etwas, was man sich besser vorstellen kann. 750 Meter für dich als der das Münsterland gewohnt ist, wahrscheinlich so gar keine greifbare Dimension.
Ein Gebirge.
Ja, das ist ein richtiges Gebirge, ja. Also ist das auch mitten einfach, ja, mitten in den Alpen drin. Der Bau der Strecke begann 1880 und 4 Jahre später war schon die Eröffnungsfahrt. Also das ist wirklich eine wahnsinnig kurze Bauzeit, besonders wenn man sich anschaut, wie lange es heute dauert, bis so große Infrastrukturprojekte zu Ende geführt werden. Ein Herzstück dieser Strecke ist auch der Arlberg-Tunnel. Der liegt zwischen den Bahnhöfen St. Anton am Arlberg und Langen am Arlberg. Kennt man vielleicht auch einfach durch den Tourismus, gerade St. Anton, viel Après-Ski-Party. In der Nähe ist auch Ischgl, dieser große Skiort, auch mit viel Party. Und dieser Arlberg-Tunnel liegt zwischen diesen beiden Bahnhöfen, hat eine Länge von gut 10 Kilometern. Ganz interessant, es läuft parallel dazu auch noch der Straßentunnel, der Arlberg-Schnellstraße. Und beide Tunnel sind aber auch miteinander verbunden. Und falls jetzt in einem Tunnel ein Unglück passiert, sei es jetzt eben bei den Autos oder bei der Eisenbahn, dann ist der jeweils andere Tunnel als Evakuierungstunnel gedacht. Also das ist ein sehr schlaues System, was man sich da einfallen hat lassen und gebaut hat. Beide Tunnels sind verbunden und bieten dadurch auch eben einen hohen Sicherheitsstandard. Ja, und wenn man sich jetzt so, der Weltatlas brauchen wir jetzt wieder, wenn man sich mal die Seite mit Österreich aufschlägt, dann verläuft diese Strecke eben von Innsbruck, was ja so ziemlich zentral in Österreich ist, würde ich mal sagen, über St. Anton am Arlberg nach Bludenz. Das ist dann so die erste große Stadt in Vorarlberg. Ab Bludenz wird es dann wieder flach. Dort ist man dann unten im Tal. Man hat noch wunderschön die Berge, die begleiten einen auch noch bis zur Schweizer Grenze. Auf beiden Seiten ist wirklich eine schöne Strecke. Und das Herzstück ist eben, ja, so, ich sag mal, die Steigung beginnt so in Ötztal, Landeck-Zamst, das sind so die Bahnhöfe, wo es denn losgeht. Und Bludenz ist dann unten im Tal der Punkt auf der Arlberg-Strecke, wo man dann wieder im Tal ist. Ja, und was diese Strecke daneben, neben dieser Steilstrecke auch noch besonders schwierig macht, ist einfach, dass diese Strecke sehr wettergefährdet ist. Denn dieser Arlberg hat eine Art Stauwirkung auf Luftmassen aus dem Westen. Und dadurch kommt es dann oft zu heftigen Niederschlägen, im Winter dann eben zu massiven Schneefällen und im Sommer zu massiven Regenfällen. Das Wetter kann da in kurzer Zeit umschlagen, es hat dann oben auch oft ein anderes Wetter als unten im Tal und dadurch ist diese Strecke auch einfach sehr gefährdet durch Lawinen. Darüber haben wir bei der Folge über Galtür ja auch sehr ausführlich gesprochen und aber auch durch Starkregen. Und dazu kommt, diese Strecke führt zu einem großen Teil über schwer zugängliches Gebiet durch enge Tunnel, viele Brücken, dichte Wälder. Diese Strecke ist größtenteils eingleisig, viele Kurven. Und das alles eben auf seinem sehr hohen Niveau. Also man hat eben sehr viele Höhenmeter, die dort überwunden werden. Und dadurch ist es sehr steil. Oder es gibt ein sehr steiles Gefälle dann auf der anderen Seite. Und wenn wir jetzt zurück auf die Katastrophe kommen, der Intercity 566, über den wir heute sprechen, der hatte genau so einen wettergefährdeten Tag erwischt. Es hat über Stunden wahnsinnig viel geregnet. Es ging ein heftiges Gewitter runter. Ja, und in dieser Situation macht sich jetzt der Intercity 566 über den Arlbergpass auf den Weg von Innsbruck aus Richtung Westen.
Und der Zug, der hat ja sogar einen Namen, richtig?
Genau, das fand ich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Grundsätzlich ist das etwas, was damals sehr typisch österreichisch war. Aber das gab es früher in Deutschland auch und das gibt es heute noch ganz vereinzelt. Das wird nur nicht mehr so groß beworben. Und zwar haben Züge teilweise einen Namen. Das siehst du an dem roten Namen, der auf diesem riesigen gelben Papierfahrplänen auf Bahnhöfen hängt. Ich weiß nicht, wie aufmerksam du da hinschaust. Wahrscheinlich jetzt nicht ganz so, weil man hat ja heute den DB-Navigator, um sich irgendwie eine Verbindung anzuschauen. Aber auf diesen gelben Fahrplänen steht dann oft noch mit roter Schrift der Name vorbei. Die ICEs hatten das auch ganz lange, von Anfang an eigentlich, muss man sagen, so bis zur Jahrtausendwende ungefähr. Und die wurden dann oft benannt nach, ja, irgendwelchen Ingenieuren oder Künstlern, Musikern. Es gibt zum Beispiel, ich habe mir ein paar Züge mal rausgesucht, die es so ab den 70ern vor allem dann gab, mit der Einführung des Intercity-Taktverkehrs in Deutschland. Die schönsten Namen aus meiner Sicht, es gab zum Beispiel den Intercity-Senator, es gab den Baden-Kurier, der ist von Stuttgart nach Karlsruhe gefahren. Mhm. Es gibt einen Zug, den gibt's bis heute noch, den Deichgraf, der fährt nach Westerland.
Das ist ein cooler Name.
Sehr cool. Noch schöner finde ich aber eigentlich den Diplomat von Berlin nach Düsseldorf oder den Intercity Turn und Taxis, Fahrtweg Passau-Dortmund. Und wie gesagt, den Deichgraf gibt's heute noch, er wird nur nicht mehr erwähnt. Also weder in den Anzeigen noch auf den elektronischen Anzeigen steht er drauf. Er steht eben noch auf den Papierfahrplänen drauf. Also das ist leider, hat man dieses System nicht mehr weiterverfolgt und eingestellt. Heute haben die immer nur noch Nummer, irgendwie Intercity 2311. Finde ich ein bisschen schade, weil es hat irgendwie noch einen Stil, wenn es so einen Zug einen Namen hat. Also ich würde das eigentlich gerne wieder einführen. Und Österreich, muss man sagen, war da noch cooler, denn man konnte Zugnamen als Werbemittel kaufen. Und das wurde dann teilweise wirklich auf die Spitze getrieben. Ich habe mal so die schönsten Beispiele rausgesucht. Es gab zum Beispiel den Intercity Urlaub auf dem Bauernhof. Es gab den Intercity Landesausstellung Mahlzeit 2009. Scheinbar ging es in dieser Landesausstellung viel um Essen und Speisen. Es gab den Intercity Sparhotel Almesberger oder Intercity Felsentherme Bad Gastein. Und das finde ich ziemlich,
schon ganz lustig.
Finde ich cool. Ich habe ja, glaube ich, letzte Woche schon mal erwähnt, dass du ja auch so beruflich immer so ein bisschen auch mit Marketing zu tun hattest. Eine ziemlich coole Sache. Es gibt es leider auch in Österreich nicht mehr. Das hat man, hat es leider beendet. Das Ganze hat je nach Zug, Verbindung und Fahrgästen zwischen 5.000 und 16.000 Euro gekostet für ein Jahr. Finde ich gar nicht so viel jetzt für, sage ich mal, Firmen oder Tourismusverbände oder so oder Vereine. Und das Ganze wurde dann auch eben so angesagt. Also diese elektronische Ansage am Bahnsteig hat dann wirklich gesagt, irgendwie Vorsicht am Bahnsteig 4, Intercity 499, Urlaub auf dem Bauernhof nach Villach fährt ein. Und das finde ich schon ziemlich cool. Es gab damals, ich muss mal schauen, ob es das immer noch gibt, vielleicht hat einer von euch da Interesse und Zeit und findet dieses Thema auch so spannend wie ich. Es gab damals bei YouTube so ganz schöne Videos davon, wo eben diese Ansagen aufgenommen wurden auf Bahnsteigen. Und der Unglückszug von 1995, um jetzt da wieder auf den Punkt zu kommen, der hatte damals den Namen Niederösterreichische Tonkünstler.
Um uns nochmal kurz vom Punkt wegzubewegen. Ja. Sehr schade, dass das nicht mehr geht. Ich hatte schon Träume vom falsche Zeit, falscher Ort-Zug.
Ja, voll, oder? Ich habe es auch kurz gedacht. Hätte was, ja. Und das als Ansage, glaube ich, klingt ziemlich cool.
Ja, aber ob dann nur noch jemand mitfahren möchte?
Das ist die andere Frage. gut, aber ja, schade eigentlich, dass dieses System weg ist, selbst wenn man es nicht als Werbemittel kaufen kann. Einfach sowas wie den Baden-Kurier oder den Intercity-Senator finde ich halt mega cool. Also es hat total Stil, ja.
Das gibt dem Ganzen nochmal eine Persönlichkeit, die man natürlich nicht hat, wenn es einfach nur eine schnöde Nummer ist.
Ja, voll. Ich finde, da hat so Reisen dann auch wieder so ein, ja, hat irgendwie so mehr Stil einfach, wenn da so ein Name dahinter steckt, ja.
Aber auf jeden Fall.
Leider, die goldene Zeit ist dort vorbei, was das angeht.
Ja, schade.
Ja.
Aber nochmal zurück zum Unglückszug und Unglückstag. Wenn wir uns den Zug und die Unglücksfahrt nochmal ganz genau anschauen. Was ist da genau passiert an diesem Tag?
Ja, an diesem 11. August 1995 ging ein wirklich heftiges Gewitter rund um den Arlberg runter. Es hat wirklich extrem viel geregnet und das über Stunden. Und der Intercity fährt jetzt bei diesem heftigen Regen über den Arlbergpass. Der Zug kommt vom Wiener Westbahnhof, ist über Linz und Salzburg nach Innsbruck gefahren und fährt jetzt eben über diesen Arlbergpass weiter nach Bludenz und Vorarlberg. Alles ohne Probleme. Der Zug ist pünktlich, ist technisch in einem einwandfreien Zustand. Es gibt keine Störungen. Und er fährt jetzt durch diese eingleisigen Stellen, durch viele Tunnel, über viele Brücken. Für den Lokführer ist das eine Fahrt wie jeder andere. Er hat den Zug in Innsbruck von seinem Kollegen übernommen, ist diese Strecke oft gefahren, auch bei schlechtem Wetter, auch bei Regen. Er ist sehr erfahren. Er weiß, was er tut. Insofern ist es für ihn auch an diesem Tag Routine. Er ist dafür auch ausgebildet. Er weiß, wie man auch bei nassen Schienen diesen Zug über diese Steilstrecke nach oben und dann wieder nach unten bringt. Was er aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, er fährt direkt auf eine Katastrophe zu. Denn bergabwärts, nicht weit von der Stadt Bludenz im Tal unten entfernt, befindet sich die kleine Gemeinde Innerbraz und daneben verläuft der Masonbach. Das ist in der Nähe, gibt es dort auch eine Sehenswürdigkeit, einen Wasserfall, den Mason-Wasserfall, hat eine Fallhöhe von so 80 Meter ungefähr. Ja, und weil es eben so viel geregnet hat über Stunden, kommt es jetzt dort zu einem sogenannten Murenabgang. Da sprechen wir gleich noch ausführlich drüber. Ja, um es zusammenzufassen, es kommt eine gewaltige Schlammlawine nach unten und diese Lawine trifft jetzt auf eine Eisenbahnbrücke. Diese Brücke führt über den Masonbach und diese Mure ist so gewaltig, dass die Eisenbahnbrücke einfach weggerissen wird. Und auch die Schienen sind jetzt weggespült, dass quasi eine Lücke und auch die Oberleitung, also da, wo die Lok ihren Strom bekommt, auch dies durchtrennt, hat auch eine Lücke. Und das bekommt jetzt auch der Lokführer mit, das Intercity 566. Er befindet sich jetzt noch so wenige 100 Meter entfernt von dieser Stelle, wo mal diese Brücke stand. Doch weil die Lokomotive keinen Strom mehr hat, das ist eine elektrische Lokomotive, dieses Fehlen des Stroms bemerkt jetzt natürlich auch der Lokführer. Es gibt keine Spannung mehr in der Oberleitung und dadurch bremst der Zug. Der Lokführer will diesen Zug sofort anhalten und als er dann um die nächste Kurve fährt, sieht er auch den Grund für diesen Spannungsabfall, denn er sieht die weggespülte Brücke, die Lücke in den Schienen und vor allem all diesen Schlamm, all das Geröll, was jetzt vor ihm plötzlich auftaucht auf den Schienen. Aber der Zug ist einfach schon zu nah an der Unglücksstelle. Er fährt dort so ungefähr 60, 70 km/h. Aber es reicht einfach nicht mehr, um den Zug rechtzeitig anzuhalten. Und so fährt der Zug jetzt direkt auf diese Katastrophe zu. Mhm. Die Lok und die ersten drei Wagen stürzen in einen Bach, bleiben teilweise auf der Seite liegen, sind jetzt auch schwer zugänglich im Wald, eingekeilt zwischen Bäumen und all dem Schlamm und Geröll, das diese Schlammlawine mit nach unten gerissen hat. Der Lokführer kommt ums Leben und auch drei Fahrgäste sterben. Dutzende weitere sind verletzt.
Das ist, was ich mir da oder was ich finde, was da eine krasse Vorstellung ist, dass der Lokführer, der wusste ja, also im Grunde genommen, da muss es ja eine gewisse Zeit, ein paar Sekunden mindestens irgendwie gegeben haben, wo er wusste, dass er auf diese Katastrophe zusteuert, ohne was dagegen tun zu können.
Ja, ist auch für ihn ein furchtbares Gefühl. Also du hast noch diese paar Meter, die du siehst und du bremst und du weißt, es reicht nicht mehr. Und du siehst vor allem, es ist ja nicht mal nur in Anführungsstrichen ein Hindernis, also jetzt irgendwie ein umgefallener Baum oder so, sondern es sind einfach keine Schienen mehr da. Also da ist einfach eine Lücke und die ist einfach auch groß und du weißt ja, was passieren wird. Also dir ist klar, dass du entgleisen wirst, logischerweise ohne Schienen. Und du bist da ja dem ausgeliefert. Also muss ein ganz schreckliches Gefühl sein, glaube ich.
Ja, Wahnsinn. Echt eine schreckliche Vorstellung. Und du hattest ja eben gesagt, die Ursache war ein sogenannter Murenabgang. Das ist tatsächlich auch ein Wort, was ich denke vorher nicht kannte, was ich zu meinem Wortschatz hinzugefügt habe. Was genau ist ein Murenabgang oder überhaupt eine Mure?
Ja, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, ob du damit was anfangen kannst. Für mich ist das ein typisch österreichisches Wort. Ich weiß gar nicht, ob man das so im deutschen Wortschatz, also bei uns in Deutschland so benutzt oder kennt. Eine Mure ist quasi eine Schlammlawine und das kommt nach vielen, nach heftigen, nach langanhaltenden Regenfällen vor oder kann vorkommen. Es ist quasi eine Art Erdrutsch, der Schlamm und anderes Gesteinsmaterial im Gebirge mitreißt und dann nach unten donnert. Das hat eine relativ hohe Energie. Du musst dir vorstellen, das hat so bis zu 60 km/h schnell kann diese Lawine werden, je nachdem auch von wie weit oben sie losrollt und führt dadurch natürlich zu wahnsinnig großen Schäden, zu Verwüstung, kann ganze Häuser, Straßen, Autos mitreißen. Ein Murenabgang kann so ja auch einige 100.000 Kubikmeter Material transportieren und ist, wie gesagt, vor allem gefährlich bei Straßen, bei Eisenbahnstrecken, aber auch Dörfer, ganze Häuser können verschüttet und begraben werden von dieser Schlammlawine. Immer dann, wenn der Boden durchnässt ist. Und es gibt ein besonders tragisches Beispiel aus dem Jahr 1998, wo ich sogar einen persönlichen Bezug habe und wo ich wahrscheinlich dann das Wort Mure gelernt habe und in meinem Wortschatz verankert habe. Denn damals im August 98 gab es im nördlichen Italien ungewöhnlich viel Regen. Nördliches Italien, das ist auch so das Gebiet, wo die wichtige Brenner-Autobahn verläuft, die von Österreich aus in Innsbruck losgeht und dann eben nach Italien verläuft. fährt man immer da lang, wenn man zum Beispiel zum Gardasee fährt. Und ja, den Bahnverkehr hat man damals gestoppt, aber niemand hat die Autobahn gesperrt. August, Ferienzeit, Sommer, viel los. Und dann zwischen Sterzing und Brixen, zwei Orte in Südtirol, hat sich nämlich plötzlich eine Mure gelöst. Und diese Mure donnert mit extrem viel Geröll und Schlamm auf die Brennerautobahn und begräbt dort zwei Autos unter sich. Fünf Menschen kommen dabei ums Leben. Auch zwei Familien auch aus Deutschland sind unter den Opfern und darunter auch ein 7-jähriges Kind. Eine wirklich tragische Situation. Und ich war mit meinen Eltern damals auch auf dem Weg zum Gardasee. Es waren Sommerferien, August.
Krass.
Ja, und wir mussten eine Umleitung fahren, die ewig gedauert hat. Und wir mussten wirklich einen riesigen Bogen fahren, weil eben diese Autobahn gesperrt war aufgrund dieses Murenabgangs. Und das war dann für mich so eine Kindheitserinnerung, dass ich irgendwie dieses Wort Mure und was das ist und Schlammlawine und was das auch für Folgen hatte, ich habe es damals jetzt nicht in dieser ganzen Tragweite natürlich begriffen, wie ich das jetzt habe, wo ich mich da eingelesen habe. Aber das war so meine Erinnerung. Und als ich jetzt diese Folge recherchiert habe, bin ich auf dieses Unglück auf der Brennerautobahn gestoßen. Und da ist mir eingefallen, Moment mal, das war ja genau damals, als wir auch unterwegs waren. Und das ist so mein persönlicher Bezug auch zum Thema.
Komisches Gefühl. Ja.
Total, ja. Und es gibt auch noch ein anderes tragisches Beispiel aus dem Jahr 1983. Am 11. September kam es dort in der kleinen Gemeinde Baltramsdorf in Kärnten, auch in Österreich, zu einem Murenabgang. Heftige Unwetter hatten da bereits vorher Schäden an Häusern oder Gärten verursacht. Der Bahnverkehr musste über Tage eingestellt werden. Eine Gemeinde wurde sogar zeitweise von der Außenwelt abgeschnitten aufgrund dieser Unwetterschäden. Und auch dort kam es dann noch zu einem Murenabgang und dabei sterben 4 Menschen. Besonders tragisch, ein 14-jähriger Junge wurde erst nach zwölf Tagen tot aufgefunden. Ein Ehepaar aus diesem kleinen Ort wurde bis heute nicht gefunden. Die wurden eben von dieser Schlammlawine mitgerissen, wurden verschüttet, sie wurden nie gefunden. Und es hat 2 Jahre gedauert, bis auch dieser Ort wieder aufgebaut war, bis dort alle Schäden beseitigt und repariert worden waren. Also das macht deutlich, dass so ein Murenabgang, so eine Schlammlawine wahnsinnig viel Schaden anrichten kann, massive Zerstörungen, eine wirklich viel Energie hat und mit teilweise dramatischen Folgen, wie jetzt eben auch am Arlberg, wenn du dir vorstellst, so eine Eisenbahnbrücke ist ja wirklich massiv, die ist dort aus Stein, ist dort gemauert und trotzdem hatte diese Lawine, diese Schlammlawine absolut, ja, hat das nicht lange gedauert. Also die hat diese Brücke mitgerissen, hat ganze Schienen weggerissen. Also das macht, glaube ich, deutlich, dass da echt viel Energie dahinter steckt.
Ja, und hast ja schon gesagt, für mich als Münsterländer sowieso mal sehr suspekt, wenn es in die Berge geht. Und ich muss daran denken, ich glaube, da geht es ja weniger um Muren als um eher so Steinschläge, aber auch immer so diese Schilder dann, mit dem hier können Steine runterkommen und so. Das ist mir dann, finde ich, dann auch immer, irgendwann ignoriert man es dann. Ich glaube, nimmt man es nicht mehr wahr.
Ja.
Aber immer, wenn ich so zum ersten Mal wieder sowas sehe, denke ich mal so ein bisschen so, so dieses komische Gefühl, was kann da jetzt hier von diesen Bergen runterrutschen?
Das stimmt. Und man sieht das ja auch ab und zu auf so bergigen Strecken, das muss ja jetzt gar nicht so alpines Hochgebirge sein, dass du doch oft so abgefallene Steine so im Straßengraben siehst oder so so Beschädigungen auf der Fahrbahn, wo man sieht, da ist mal was runtergekommen.
Genau.
Und man fährt dann ja trotzdem lang und wie du sagst, man denkt da ja auch nicht ganz drüber nach, aber am Ende ist es ja auch so eine Sache, dass es irgendwie jederzeit passieren kann. Also es ist viel gemacht worden.
Genau.
Man hat ja auch Zäune aufgebaut und man hat diese Warnschilder, okay. Aber wenn dann sowas passiert, dann kann man ja auch kaum mehr reagieren. Also im schlimmsten Fall fällt so ein riesiges Ding irgendwie auf dein Auto oder kurz davor und du fährst da rein. Und das ist schon irgendwie ein mulmiges Gefühl, wenn du dir das so überlegst, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch immer, wenn man an so einer Stelle vorbeikommt, wo man sieht, da ist was passiert, muss ich mich schon immer fragen. Ich denke, deswegen haben wir wahrscheinlich auch diesen Podcast mit dem, genau, war da jemand gerade da? War es irgendwie Glück, dass gerade zu dem Moment eben keine Autos, keine Menschen in der Nähe waren und so weiter? Ja, schon ein bisschen mulmig, wenn man da so damit konfrontiert ist auch, dass da, es könnte was passieren und man kann eigentlich nichts machen.
Total,
man kann sich
ja
nicht darauf vorbereiten. Ja. Wenn man Pech hat, hat man so gut wie keine Zeit zu reagieren, so wie der Lokführer ja auch.
Ja.
Ja, finde ich einfach eine gruselige Vorstellung insgesamt.
Ja, voll.
Und jetzt zurück zum Arlberg. Diese Strecke, haben wir ja schon drüber gesagt, ist besonders schwierig, besonders gefährlich auch. Es ist ja auch nicht nur bei diesem einen schweren Unfall geblieben, richtig?
Genau, es gab dort noch ein weiteres großes Unglück, was ich mir angeschaut habe für diese Folge. Und zwar ist dieses Unglück tatsächlich fast an derselben Stelle passiert, auch beim Ort Innerbraz bzw. Braz. Da gab es 2010 erneut einen richtig schweren Unfall. Zum Glück ging der aber deutlich glimpflicher aus. Damals war ein fast 900 Tonnen schwerer Güterzug talabwärts unterwegs Richtung Schweiz. Der Zug hatte gut 200 fabrikneue Autos geladen, und zwar Dacia aus Rumänien. Und er ist quasi schon einmal komplett durch Österreich gefahren und sollte diese Autos jetzt nach Frankreich bringen über die Schweiz. Und nachts gegen 3 Uhr morgens ungefähr bemerkte dann der Lokführer, die Bremsen gehen nicht mehr. Und das hat mich so ein bisschen erstmal erinnert an eine andere Folge, die wir auch gemacht haben, nämlich den Geisterzug von Spiez in der Schweiz, falls du dich daran erinnerst oder ihr euch. Da war das ja auch so, dass dieser Bauzug unterwegs war und plötzlich gingen die Bremsen nicht mehr. Also eine absolute Horrorvorstellung. Und so ging es auch dem Lokführer jetzt am Arlberg 2010. Und er tut wirklich alles dafür, um diesen Zug zum Stehen zu bringen. Er zieht jede Bremse, die er machen kann, aber es passiert das Gegenteil. Der Zug wird immer schneller, weil er fährt jetzt ja talabwärts mit einer wirklich, mit einem großen Gefälle. Es geht wirklich ganz steil nach unten. Und es gibt dort eine Kurve, einen Gleisbogen beim Ort Braz, also ganz in der Nähe eben vom Unfall 1995. Dort sind 70 km/h erlaubt, und weil der Zug eben immer schneller wird, fährt er jetzt mit ganzen 120 km/h in diese Kurve hinein. Und es kommt dann quasi so, wie es kommen musste. Der Zug entgleist und die Lok landet kurz vor einem Haus, auf der Seite liegend, quasi im Garten dieses Hauses. Er fährt quasi an die Hauswand ran, liegt diese Lok dann auf der Seite liegend. Der Lokführer ist aber zum Glück nur in Anführungsstrichen verletzt, steht aber unter Schock. Aber das Wichtigste, er lebt. Und was ich ganz interessant fand, er ist danach sogar wieder ganz normal im Dienst. Er fährt ganz normal seine Züge. Er erstreitet sich von der österreichischen Bahn noch ein Schmerzensgeld von ungefähr 50.000 Euro. Ja, und wenn wir uns jetzt fragen, was denn die Ursache war, warum dieser Zug nicht bremsen konnte, es ist etwas kompliziert, glaube ich, für einen Podcast zu erklären, aber ich versuche es jetzt einfach mal. Gerade wenn wir uns die Folge vom Geisterzug von Spiez, falls ihr die gehört habt, da sprechen wir im Detail auch darüber. Der Zug ist mit Luftleitungen verbunden. Die werden gebraucht zum Bremsen. Und bei diesem Zug jetzt auf der Arlbergstrecke 2010, da hing bei einer Kuppelstelle ein Seil zu tief. Und dadurch riss irgendwann auf der Fahrt die Kupplung, weil diese Kupplung immer auf die Schienen schlägt. Also dieses Seil war dazu da, dass man diese Kupplung nach oben hält. Aber wie gesagt, das Seil hängt zu tief, dadurch schlägt die Kupplung immer auf den Schienen auf. Und normalerweise ist es so, wenn diese Leitung jetzt reißt, diese Luftleitung, dann würde der Zug automatisch bremsen, weil eben diese Luftleitung dafür da ist. Das hat der Zug sogar getan, aber, und das jetzt wird's ein bisschen kompliziert, eine Luftleitung hatte sich so verbogen und war so abgeknickt, dass sie nicht mehr richtig funktionierte. Also die Luft blieb drin, obwohl die Kupplung gebrochen war, blieb die Luft drin, anstatt zu entweichen nach außen.
Ja.
Und so war dann ab dieser Kupplung der hintere Teil des Zuges völlig ungebremst. Und das Ganze ist, das ist halt jetzt leider wirklich auch Pech, schon beim ersten Wagen passiert. Also wäre das jetzt irgendwie beim vorletzten Wagen passiert, dann hätten alle Wagen davor gebremst, aber so ist es schon beim ersten Wagen passiert. Und so bremst zwar sogar nur die erste Hälfte des ersten Wagens hat gebremst, aber alle folgenden Wagen, also es sind 15 Wagen waren das insgesamt dann, also 16 insgesamt, und die 15 folgenden haben eben gar nicht mehr gebremst. Und nur die Lok hat gebremst, der erste Wagen hat zum Teil gebremst und alle anderen haben nicht gebremst. Und bei einer Strecke wie beim Arlberg, wo es eben so stark bergab geht, mit bis zu 30 Promille Neigung nach unten, hilft das natürlich absolut nicht. Also der Zug schiebt von hinten Autos, er ist schwer beladen, fast 1000 Tonnen, und er fährt eben jetzt quasi ungebremst nach unten. Und dann eben mit diesen fatalen Folgen, dass der Zug mit 120 km/h in diesen Bogen fährt, wo nur 70 km/h erlaubt sind. Er entgleist, aber zum Glück, es gibt keinen Toten. Der Lokführer hat überlebt und auch neben den Schienen wurde auch niemand getroffen. Also das hätte ja auch schlimmer ausgehen können, dass er Autos trifft, eine Straße oder eben quasi so direkt ins Wohnzimmer eines Hauses fährt. Und all das ging aber zum Glück gut aus, muss man sagen.
Ja, ich finde dieses Bild, ich will mal sagen, ich weiß nicht, ob man da berühmtes Bild sagen kann, aber dieses Bild eben von oben fotografiert, wo der ÖBB-Zug oder die Lok neben dem Haus liegt, das ist schon ein richtig beeindruckendes Bild. Also tatsächlich einmal auch irgendwo ein bisschen wegen der Farbgebung, so dieser knallrote ÖBB-Zug oder die Lok.
Ja.
Entschuldigung, wenn ich hier die...
Bisschen Werbung.
Die Lok ist es, genau.
Ja.
Neben diesem Haus, ja wirklich so direkt neben dem Haus. Also da hat ja wirklich nicht viel gefehlt, um, wie du gesagt hattest, im Grunde genommen, dass diese Lok im Wohnzimmer der Leute dort landet. Schon
genau.
Eine krasse Vorstellung.
Absolut. Das Bild findet ihr, wie ja alle Bilder zu unseren Folgen, dann im Laufe der Woche, in den nächsten Tagen bei uns auf Instagram, katastrophen.podcast. Da könnt ihr euch da auch das selber anschauen. Aber du hast recht, das sieht wirklich beeindruckend aus, vor allem weil es glimpflich ausgegangen ist, kann man das, glaube ich, auch wirklich so sagen. Und du siehst diesen grünen Rasen und dann im Kontrast diese absolut helle, rotstrahlende Lok auf der Seite, sieht schon beeindruckend aus. Ja, hast du recht.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Und das sind ja Fälle, die alle schon so ein bisschen länger her sind, würde ich sagen. Wie ist es denn heute? Wie sicher ist die Arlbergstrecke? Was wollen wir da unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
Ja, also da kann man wieder wirklich... Da braucht keine Angst haben. Also wir hoffen ja, dass dieser Podcast euch keine Angst macht. Auch so gerade bei so Flugzeugthemen, bei Flugzeugfällen, dass wir euch da nicht noch mehr Flugangst machen, als ihr vielleicht schon habt. Und so ist es jetzt hier auch. Also die Arlbergstrecke ist heute wirklich sicher. Es gab auch kein schweres Unglück mehr. Also das letzte große war wirklich 2010, dieser entgleiste Güterzug. Und wir haben in der Folge über Galtür schon kurz darüber gesprochen. Die Arlbergbahn ist heute somit die bestüberwachteste Eisenbahnstrecke in ganz Österreich. Eben aufgrund der Witterung und aufgrund der Gefahr von Niederschlägen, von massiven Schneefällen. Es gibt eben im Winter diese Gefahr von Lawinen und im Sommer eben die Gefahr von Murenabgängen, von heftigen Gewittern oder Niederschlägen. Es gibt überall an der Bahnstrecke Wetterstationen, die messen ständig Wind, Windstärke, Windrichtung. Sie messen auch ganz wichtig den Niederschlag, die Niederschlagsmengen. Im Winter messen sie die Schneehöhen. Und all diese Daten werden gesammelt, werden ausgewertet und sie würden dann Alarm schlagen, wenn ein Wert eben bedenklich ist. Es gibt Wände, es gibt Tunnel, es gibt Schutzdächer, die man alle gebaut hat als Schutz vor Lawinen. Und es gibt sogenannte Lawinengitter, die sollen Lawinen schon weit oben am Gipfel bereits anhalten, dass sie gar nicht erst in die Nähe nach unten kommen zur Eisenbahnstrecke. Und wegen eben dieser häufigen Bedrohungen der Bahn durch Lawinen, durch Niederschläge, durch Regenfälle betreiben die österreichischen Bundesbahnen mehrere automatische Wetterstationen entlang der Strecke. Und es gibt eben, je nachdem, was diese Stationen an Daten melden, kann es zu Streckensperrungen kommen. Und diese Streckensperrungen werden getroffen. Da holt man sich dann auch die Hilfe von Experten. Das sind bahninterne Mitarbeiter, aber es sind auch Mitarbeiter zum Beispiel der örtlichen Lawinenkommission. Und die messen und werten diese Daten aus. Und dann würde die Folge sein, dass man die Strecke teilweise sperrt, vielleicht sperrt man sie ganz oder man lässt die Züge mit verminderter Geschwindigkeit fahren. Es gibt einen Abschnitt der Strecke, wo auch Sensoren direkt am Gleis verbaut sind und die würden dann merken, wenn sich da das Gleis irgendwie verschiebt, wenn da was absackt, wenn der Boden nachgibt, weil er eben zu nass ist durch viele Regenfälle, wenn die Schienen absacken. All das würde auffallen, da würde Alarm geschlagen werden und man würde diese Strecke sperren. Und es werden auch regelmäßig Bäume auf ihre Standfestigkeit überprüft. Bäume, die nicht mehr so stabil und sicher stehen, werden entfernt, werden gefällt. Das ist teilweise auch wirklich kompliziert, einfach weil dieses Gelände sehr steil ist. Da muss dann ein Hubschrauber kommen und mit Hilfe dieses Hubschraubers werden diese Bäume dann quasi aus der Luft entfernt, zurechtgeschnitten oder ganz gefällt. Also man macht viel und es ist wirklich in den letzten Jahren und Jahrzehnt, muss man ja sagen, nichts Großes passiert und es fahren jeden Tag wahnsinnig viele Züge über den Arlberg. Also ihr könnt euch ruhigen Gewissens da reinsetzen. Es ist, wie gesagt, landschaftlich eine wahnsinnig schöne Strecke, egal ob jetzt im Winter oder im Sommer. Falls ihr das nächste Mal irgendwie in Österreich seid oder ihr einen Ausflug macht oder so, ich kann euch die Arlbergstrecke wirklich sehr empfehlen. Es ist wirklich wahnsinnig schön zu fahren und es ist sehr sicher, um das jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen.
Da habe ich jetzt auch nochmal richtig Lust drauf bekommen.
Ja.
Vielleicht ist das nächste große Ding für uns wirklich der falsche Zeit, falsche Ort Reiseführer,
wo wir uns
so ein paar Orte vornehmen, aber auch die einfach wirklich, wo man ja einfach schöne Ausflüge sind.
Das stimmt, ja. Oder wir machen so geführte Reisen, so wie Ruf-Jugendreisen, dass wir uns einen Bus mieten und dass wir dann eben uns da vor Ort die so Katastrophen hautnah erleben.
Mit Live-Podcast, wir beide sitzen vorne beim Busfahrer und erzählen was.
Da ist ja eh mal ein Mikrofon vorne beim Busfahrer. Das können wir natürlich zweckentfremden, ja. Vielleicht ist das eine Idee. Ja, die Bilder dazu findet ihr bei uns auf Instagram, katastrophen.podcast. Ihr könnt uns auch jederzeit schreiben. Wir lesen alles, wir versuchen auch alles zu beantworten. Dauert manchmal vielleicht ein bisschen länger, aber wir freuen uns immer auch über Vorschläge zu neuen Fällen, zu neuen Themen, was euch interessiert. Also könnt ihr uns gerne schreiben.
Genau, wir haben ja tatsächlich noch Jobs neben dem Podcast. Das wäre natürlich unser Traum. Professionelle Podcaster.
Ja.
Aber nein, genau, wir freuen uns wirklich über alle Nachrichten, lesen alle und antworten natürlich auch.
Ja, genau.
Und damit würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Genau, nächste Woche ein neuer Fall dann hier überall, wo es Podcasts gibt. Und ja, bis dahin.
Bis dahin.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.